Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Heute mit Irene Geuer und vielen Ungeimpften im Gesundheitsbereich. Sie sollen mit Bußgeldern belegt werden. Aber was hilft das und wer verhängt die Strafen? Dem gehen wir nach. Wir sind bei der AfD in Baden-Württemberg und der Frage, wer wird Chef der Bundespartei nach so manch verlorener Wahl? Und wir schauen uns in Hamburg an, warum so viele Wohnungen des Bundes leer stehen. Guten Abend. Drei Kreuze können all die schlagen, die derzeit mit ihrer Krankheit in Kiel oder Lübeck in einer Uniklinik behandelt werden und nicht in Köln oder Bonn. Im Norden gibt es Tarifverträge für die Arbeitenden in den Kliniken. In Nordrhein-Westfalen aber wird ein neuer Tarifvertrag gerade verhandelt, beziehungsweise lange ist überhaupt nicht verhandelt worden und das bedeutet Streik und dass Untersuchungen abgesagt werden. Sie brauchen ein MRT, viel Glück wird Ihnen da gewünscht. Operationen können nicht stattfinden. Es sei denn, Unikliniken haben die Möglichkeit, Patienten an andere Krankenhäuser weiterzuleiten. Aber was, wenn die andere Klinik hunderte Kilometer weit weg liegt und die Angehörigen keine Möglichkeit haben, den Patienten zu stützen? Ein Klinikprofessor schrieb uns auch, dass medizinische Studien nicht mehr stattfinden könnten. Der wochenlange Streik an den Unikliniken in NRW lähmt und macht Patienten Angst. Wer ist schuld? Dieser Frage ist meine Kollegin Vivien Leue nachgegangen.
Freitag vergangene Woche in Düsseldorf.
Heute ist der Arbeitstag, heute!
Rund 1000 Beschäftigte der 6 Unikliniken in Nordrhein-Westfalen machen ihrem Ärger über die seit Wochen schleppend laufenden Tarifverhandlungen Luft.
Ich streike für eine menschenwürdige Versorgung meiner Patientinnen, hauptsächlich für mehr Personal, damit ich nicht mehr während der Schicht in den Zwiespalt komme. Welche Verletzung hat jetzt wo Priorität?
Unsere Aufgaben sind ja so, dass wir ca. 5 Jobs auf einmal machen, aber erwartet wird, dass wir jeden Job genauso machen, als würden wir nur den einen machen.
Im Januar hatte Verdi seine Forderungen vorgestellt. Der angestrebte Tarifvertrag Entlastung soll ein festes Verhältnis von eingesetztem Personal zu PatientInnen beinhalten, sowie Freizeitausgleich, falls Schichten unterbesetzt sind. Die gesetzte Antwortfrist von 100 Tagen ließen Arbeitgeber und Land als Träger der Unikliniken allerdings verstreichen.
Das macht mich sehr wütend und ich komme jeden Tag in den Zwiespalt, ob die Arbeit, die ich mache, noch menschlich ist oder ob ich einfach Fließbandarbeit erledige.
Wahrscheinlich ein Pfleger oder Schwester. Die schaffen das irgendwie. Hier diese irgendwie schaffen, das wollen wir nicht. Wir wollen eine perfekte Pflege anbieten an den Patienten und die Patienten müssen auch gesund bleiben.
Wir gehen kaputt daran, also sowohl psychisch als auch physisch. Und bis zur Rente schaffen wir das so auf gar keinen Fall.
Anfang Mai sind die Beschäftigten der Unikliniken Aachen, Düsseldorf, Essen, Köln, Münster und Bonn deshalb in einen unbefristeten Streik getreten. Tausende Operationen wurden seitdem verschoben, Stationen arbeiten im Notbetrieb. Doch eine Einigung der Tarifparteien scheint weiter nicht in Sicht.
Es ist verdammt traurig, dass so lange gestreikt werden muss,
kritisiert der Chef und Fraktionsvorsitzende der NRW-SPD, Thomas Kutschaty. Das Land müsse als Träger der Unikliniken endlich einschreiten.
Die Landesregierung spricht kein Machtwort, auch nicht gegenüber den Leitungen ihrer eigenen Universitätskliniken. Und das ist echt ein Armutszeugnis für ein so reiches Land wie Nordrhein-Westfalen, die Beschäftigten so hängen zu lassen.
Doch welche Landesregierung soll es richten? Aktuell ist die im Mai abgewählte schwarz-gelbe Regierung mit dem zuständigen Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann nur geschäftsführend im Amt. Die voraussichtlich neue schwarz-grüne Regierung mit dem Ministerpräsidenten Hendrik Wüst und der grünen Spitzenkandidatin Mona Neubauer verhandelt noch über ihren Koalitionsvertrag. Erst Ende Juni soll er stehen.
Alle beteiligten Parteien haben maximal Versprechungen gemacht,
erinnert sich Anushka Mucha, Intensivpflegerin der Uniklinik Köln, die für Verdi in den Tarifverhandlungen sitzt.
Frau Neubauer hat gesagt, dass sie uns unterstützt und Herr Laumann hat gesagt, dieser Tarifvertrag Entlastung wird kommen. Und Hendrik Wüst hat bei der ArbeitnehmerInnenvertretung gesagt, dass die Politik uns diesen Vertrag schuldig ist.
Im April hatte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann bei einer Wahlveranstaltung vor Klinikbeschäftigten versprochen.
Es ist ganz klar, es wird diesen Tarifvertrag geben.
Das sind Dinge, die gesagt worden sind, die jetzt überhaupt keine Bedeutung mehr haben. Es gibt ein vor der Wahl und es gibt ein nach der Wahl.
Über diesen Vorwurf hätten wir gerne mit den Beteiligten gesprochen. Aber mit Verweis auf die laufenden Koalitions- wie auch Tarifverhandlungen gab es keinen Kommentar. Dabei drängt die Zeit.
Der Streik geht jetzt seit 6-7 Wochen. Dadurch entstehen lange Listen von uns, von Patienten, die operiert werden müssen, behandelt werden müssen, was wir jetzt streikbedingt nicht machen können.
Mahnte der Chef der Uniklinik Bonn, Professor Wolfgang Holzgreve, Anfang der Woche im WDR und begründete damit einen gerichtlichen Eilantrag auf sofortige Beendigung der Streiks. Ohne Erfolg. Das Gericht stellte fest, der Arbeitskampf ist zulässig. Zudem gibt es Notdienstvereinbarungen, sodass medizinische Notfälle trotz der Streiks behandelt werden könnten. Bringt der Gerichtsentscheid nun den entscheidenden Durchbruch? Fraglich, denn im Tarifstreit sind schon andere Hürden genommen worden. So musste erst ein neues Gesetz geschrieben werden, informell Lex Uniklinik genannt, das direkte Verhandlungen zwischen den Klinikleitungen und der Gewerkschaft Verdi erst ermöglicht. Denn formal sind die Kliniken an den NRW-Universitäten aktuell noch Teil des Tarifvertrags der Länder. Weil die anderen Bundesländer in dem Konflikt aber nicht mitverhandeln wollen, muss nun das Hochschulgesetz in Nordrhein-Westfalen geändert werden. Das Gesetz soll zwar erst in der kommenden Plenarsitzung Ende Juni verabschiedet werden, die direkten Verhandlungen sind aber immerhin schon aufgenommen worden.
Mittlerweile sind wir an einen Punkt gekommen, wo wir tatsächlich Angebote bekommen haben, mit denen wir konstruktiv arbeiten können,
sagt die Kölner Intensivpflegerin Anushka Mucha. Allerdings seien sie nur ein zarter Anfang. Denn
das, was bisher vorgelegt worden ist, ist explizit nur für die pflegerischen KollegInnen. Und damit können wir nicht mitgehen. Es ist für alle Beschäftigten im Krankenhaus ein extrem anstrengender Job.
Es werde so lange gestreikt, bis alle Beschäftigten, auch aus der Technik, dem Fahrdienst, der Radiologie oder dem Labor, dem Service oder der Physiotherapie, einen Entlastungstarifvertrag bekämen.
Krankenhaus funktioniert nur gemeinsam. Keiner von uns, egal welche Berufsgruppe, kann Krankenhaus alleine machen. PatientInnenversorgung funktioniert nur gemeinsam.
Das Problem hier ist die unterschiedliche Finanzierung der verschiedensten Klinikbereiche. Während das Land die Investitionskosten der Krankenhäuser, zum Beispiel für Gebäude- und Geräteausstattung, übernimmt, finanzieren die Krankenkassen Teile des Pflegepersonals sowie zusätzlich durch Fallpauschalen auch andere Bereiche. Allerdings deckt das die Kosten nicht komplett.
Ich mache ein Beispiel. Ein nicht refinanzierter Bereich sind die Pflegekräfte in der Zentralnotaufnahme. Das ist ein nicht refinanzierter Bereich, weil das keine stationäre Pflege ist.
Heißt, das vorliegende Angebot der Arbeitgeber gilt für sie nicht.
Wie kann das sein, dass die Kolleginnen in der Zentralnotaufnahme im Haus der Maximalversorgung nicht belastet sein sollen, keine Entlastung verdienen? Das kann ich mir nicht vorstellen und das finde ich auch ehrlicherweise ganz schön frech.
Zwar sehen die Arbeitgeber, die Uniklinikleitungen, durchaus auch dort, wie in vielen anderen Klinikbereichen, die Notwendigkeit für mehr Personal und Entlastung der Arbeitskräfte. Allerdings sei es ihnen schlicht nicht möglich, das über einen eigenen Tarifvertrag zu regeln und zu finanzieren, heißt es. Doch, erwidert Verdi-Chef Frank Wernicke und sieht den Ball wieder bei der Landespolitik.
Natürlich kostet mehr Personal auch mehr Geld. Und es ist nicht allein nur durch die gesetzlichen Krankenkassen zu refinanzieren. Das heißt, auch der Zuschuss des Landes für die Unikliniken muss erhöht werden.
Dafür brauche es jetzt klare Zusagen.
Und je früher das kommt, umso besser.
Das habe auch andernorts funktioniert.
Das ist hier die 20. Auseinandersetzung. Von Kiel, Lübeck bis Augsburg, Ost und West gibt es bereits solche Tarifverträge. Im letzten Jahr die große Auseinandersetzung Charité und Vivantes in Berlin.
Der Streik an den 6 Unikliniken in Nordrhein-Westfalen wird also wohl erst einmal weitergehen. Demnächst in die 8. Woche.
Könnt ihr noch? Ja! Seid ihr bereit, das weiter durchzuziehen, bis wir ein TVE für alle Bereiche haben?
Vivien Leue über die Streiks an den Unikliniken in Nordrhein-Westfalen. Personaldecke in vielen Krankenhäusern, haben wir gerade gehört, oder auch in Alten- und Pflegeheimen ist fadenscheinig. und zu einfach gestrickt erscheint vielen die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht gegen Corona für Pflege- und Gesundheitspersonal rechtens ist. Die Richter hatten ja erklärt, dass der Schutz von Alten und Kranken höher zu bewerten sei als die Beeinträchtigung der Grundrechte von Pflegenden oder Ärzten oder auch Hausmeistern, die in den Einrichtungen arbeiten. Aber wer soll denn nun die Menschen versorgen, wenn ungeimpfte Pflegende ungeimpft bleiben wollen? Mehrere Sozial- und Berufsverbände fordern die Abschaffung der Impfpflicht und sagen, konsequentes Testen schütze sogar mehr vor Ansteckung. Die Einrichtungen müssen die ungeimpften Mitarbeitenden melden. Viele haben das schon getan. Die Gesundheitsämter können Bußgelder verhängen oder sogar ein Betretungsverbot. Wie gesagt, bei fadenscheiniger Personaldecke. Wie das alles seinen Weg nimmt, hat Landeskorrespondent Henry Bernhard in Thüringen erfahren.
Ich bin die Schwester Melanie und bin Altenpflegefachkraft in Bad Salzungen im ambulanten Pflegedienst.
Melanie Paul ist seit 22 Jahren Altenpflegerin und seit 15 Jahren im ambulanten Pflegedienst der Volkssolidarität in Südwestthüringen. Ihre Arbeit macht sie gern, auch in den vergangenen Jahren, als es wegen Corona noch anstrengender war. Aber
die Leute wurden genauso versorgt, als wenn jetzt kein Corona gewesen wäre.
Das aber steht nun angesichts der einrichtungsbezogenen Impfpflicht in Frage. Melanie Paul gilt noch als genesen und damit immun im Sinne des Gesetzes, weil ihre zweite Corona-Erkrankung noch keine 3 Monate her ist. Doch danach gilt auch für sie die Impfpflicht für Mitarbeiter in Krankenhäusern, Arztpraxen, Altersheimen und eben auch Pflegediensten. Melanie Paul aber möchte sich nicht impfen lassen.
Ich bin also, muss ich sagen, kein Impfgegner. Ich habe auch meine grundsätzlichen Impfungen, die vorgeschrieben sind, auch vom Gesetzgeber her, habe ich so alle mir auch geben lassen. Aber diesen Impfstoff, nein, kam für mich gar nicht erst in Frage. Also weder den einen noch den anderen. Und genauso jetzt den Novavax, nein.
Sie misstraue den, wie sie sagt, zu schnell entwickelten Impfstoffen, die mehr Nebenwirkungen hätten und Impfschäden hervorriefen, als öffentlich zugegeben werde. Für ihren Arbeitgeber und ihre Patienten sei es nie ein Problem gewesen, dass sie nicht geimpft ist. Wohl aber für das Gesundheitsamt, das, wenn sie den genesenen Status verloren hat, von ihrem Arbeitgeber informiert werden muss. Dann drohen ihr Bußgelder und nach einer Anhörung von ihr und ihrem Arbeitgeber in letzter Konsequenz auch ein Betretungsverbot, was einem Berufsverbot gleichkäme.
Wenn es sein müsste, wenn der Arbeitgeber sagt oder auch der Staat sagt, ich bin da nicht tragbar, dann ist es halt so. Dann, das ist meine Entscheidung und dann muss ich damit leben und muss damit auch zurechtkommen. Aber Betretungsverbot, ja, dass ich halt nicht mehr arbeiten dürfte. Ob ich jetzt dann Lohnfortzahlung kriegen würde, weiß ich nicht.
Also wir sind uns definitiv einig, wir werden nicht kündigen.
Wirft Marcel Heise, Leiter eines Pflegeheims der Volkssolidarität in Schmalkalden, ein. Etwa 20% seiner Mitarbeiter sind ungeimpft. Ein Ausfall dieser Leute würde schlimmstenfalls bedeuten,
dass Wohnbereiche geschlossen werden oder dass im ganz allerschlimmsten Fall, dass wir Einrichtungen schließen müssen, wenn die Personalquoten nicht stimmen.
Noch völlig unklar ist auch, was ist dann mit der Bezahlung der Mitarbeiter, die das Pflegeheim nicht mehr betreten dürfen.
Das ist das Fragezeichen, was steht.
Vor dem Betretungsverbot aber stehen Bußgelder. Das Thüringer Gesundheitsministerium empfiehlt eine Höhe von 150 bis 250 Euro. Einzutreiben nötigenfalls mit Erzwingungshaft. Elke Schabacker, die Geschäftsführerin der Volkssolidarität im Kreis Schmalkalden-Meiningen, findet das befremdlich.
Wir reden ja hier von den Mitarbeitern, die uns jetzt seit 2 Jahren, ob geimpft, ob ungeimpft, durch diese Zeit gebracht haben mit ihrer Einsatzbereitschaft, denen wir Corona-Bonusse gezahlt haben. Und jetzt auf einmal kommen Bescheide, die ihnen sagen sollen, naja, du bist nicht geimpft, du kannst ab morgen zu Hause bleiben, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt. Ich kann mit dieser Aussage ganz schwer umgehen.
Zumal nach jetzigem Stand die einrichtungsbezogene Impfpflicht zum Jahresende ausläuft. Und dafür die ganze Bürokratie, die Mitarbeiter, Einrichtungen und Gesundheitsämter belastet, den Stress, die Angst.
Letztendlich kann ich selber persönlich nicht verstehen, warum wir eine Impfpflicht auf einer Berufsgruppe austragen müssen, wo doch der Schutz der Menschheit nicht nur von Pflegefachkräften abhängig ist.
Zumal auch Besucher und Bewohner in Pflegeheimen teilweise ungeimpft sind. Die Zahl der in Thüringen ungeimpft gemeldeten Mitarbeiter in Pflege- und Gesundheitswesen nimmt nicht ab, sondern zu. Ende April waren es 8.700, Ende Mai schon 11.000. Neu geimpft wird kaum noch. Und die Zahlen könnten im Herbst noch erheblich steigen, weil ab Oktober die zweite Auffrischungsimpfung für alle Geimpfte fällig wird. Manche Gesundheitsämter der Kommunen versenden nun Bußgeldbescheide, viele haben noch gar nicht damit begonnen. Denn die Landräte und Oberbürgermeister wissen, die medizinische und pflegerische Versorgung muss gewährleistet bleiben. Mit Betretungsverboten im größeren Ausmaß ist also angesichts der angespannten Personalsituation kaum zu rechnen. Das bestätigt auch Isabel Oberbeck, Chefin des Gesundheitsamtes in Weimar, die sich den schwarzen Peter zugeschoben sieht.
Und wir und ich halten die einrichtungsbezogene Impfpflicht zum jetzigen Zeitpunkt für ein wirklich sehr kritisches und sehr schwer umzusetzendes Thema. Und das vor dem Hintergrund, dass zum jetzigen Zeitpunkt ja auch die medizinische Sinnhaftigkeit zumindest in Frage gestellt werden kann. Es ist auf alle Fälle nicht in unserem Interesse, die Durchsetzung unnötig zu forcieren. Wir führen das durch, was durchgeführt werden muss und werden hier sicherlich nicht unnötig voranpreschen.
Das Thüringer Gesundheitsministerium hat zur Umsetzung der vom Bund vorgegebenen einrichtungsbezogenen Impfpflicht einen Erlass veröffentlicht, der den Gesundheitsämtern viel Spielraum lässt. Wer vor der Rente steht, wer vor dem Ende der Ausbildung steht, wer nicht zu nah am Patienten ist, sollte nicht von der Arbeit ausgesperrt werden. Die Versorgungssicherheit sei ohnehin immer zu gewährleisten. Das Ministerium ruft ausdrücklich dazu auf, die Spielräume auszunutzen. Zur Bekräftigung sagt die Ministeriumssprecherin Silke Vlies:
Wir wissen, dass die Gesundheitsämter verantwortungsvoll mit der Situation umgehen und da ihre Ermessensspielräume auch nutzen. Und das können sie auch.
Der Landrat des Eichsfeldkreises, Werner Henning, fühlt sich vom strengen Bundesgesetz einerseits und der Landesbitte um laxe Auslegung andererseits nicht ernst genommen.
Vieles davon ist scheinheilig. Selbige, die erst einmal diese Verordnung ins Werk gesetzt haben, gerieren sich nun nach außen mit übergroßer Milde und wollen sich das Volk geneigt machen. Diese Sprüche könnte man sich auch sparen, wenn man eben wirklich meint, dass man es nicht zu scharf nehmen soll, dann soll man das Gesetz halt abschaffen.
Auch Elke Schaberger von der Volkssolidarität Meiningen findet:
Wenn Sie nicht glücklich damit sind, dann müssen Sie was dagegen tun. Wir müssen es umsetzen.
Und selbst das Landesministerium verweist auf den Bund.
Der Bund muss jetzt zügig sagen, wie es weitergehen soll. Ob es nochmal einen Vorstoß zum Beispiel zu einer allgemeinen Impfpflicht gibt oder ob das Gesetz dann eben am 31.12. ausläuft, ob es gegebenenfalls auch ausgesetzt wird.
Ende Juli könnten nach dem Zeitplan des Ministeriums die ersten Betretungsverbote verhängt werden. Conny Wolf-Kropp, eine ungeimpfte Krankenschwester in Schmalkalden, findet die ganze Situation absurd.
Also das heißt, wir würden ein Bußgeldverfahren anhängig haben und dürften aber trotzdem weiterarbeiten, um die Versorgungsstrukturen nicht zu gefährden. Das ist sehr absurd und sehr inkonsequent. Wenn wir so gefährlich sind, dann hätte man das Gesetz wirklich am 16.03. umsetzen müssen und die ersten Betretungsverbote müssten ausgesprochen werden, ja.
Henry Bernhard über die anhaltende Diskussion zur Impfpflicht im Gesundheitsbereich. Von morgen bis Sonntag wird in den Nachrichten aus Riesa berichtet. Riesa in Sachsen im Landkreis Meißen. Die Stadt soll so heißen, weil einer Sage nach ein Riese einst dort Rast machte und seine Schuhe von Steinen befreite. So sei ein Hügel entstanden, das heutige Riesa. Wie riesig wird es wohl am kommenden Wochenende, wenn sich die AfD dort zum Bundesparteitag trifft. Eigentlich sollte er schon längst stattgefunden haben, aber da so manche AfD-Politikerinnen und Politiker das Impfen gegen Corona ablehnen, so habe ich das in den Zeitungen gelesen, brauchte es bis jetzt. Der Ort ist also klar, die Zeit auch, aber völlig ungewiss ist, wo es mit der Partei hingeht. Eine neue Spitze soll gewählt werden, denn Jörg Meuthen ist zurück und auch im Januar aus der Partei ausgetreten, wegen der totalitären Anklänge in der AfD, wie er sagt. und auch wegen der Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Geblieben ist Tino Chrupalla als zweiter Parteichef bzw. Bundessprecher, wie das bei der AfD heißt. Vielleicht bleibt es dabei, vielleicht werden es auch wieder zwei. Gesprächswert haben der Thüringer Landeschef Björn Höcke und Alice Weidel, Parteichefin in Baden-Württemberg. Auch dort soll demnächst ein Parteitag dann auf Landesebene stattfinden. Katharina Thoms mit Stimmen, Stimmungen und Erinnerungen.
Landesparteitag der AfD in Stuttgart. Letztes Jahr kurz vor der Bundestagswahl. Ausgebuht wurde Alice Weidel. Sie wollte ursprünglich den zerstrittenen AfD-Verband in Baden-Württemberg zusammenführen und damit auch die stark vertretenen radikalen Kräfte einbinden. Nach gut anderthalb Jahren klang das Ergebnis so.
Ich glaube, ich spinne. Das muss man sich mal vorstellen.
Ein Abwahlantrag gegen den Vorstand um Weidel bekam nur sehr knapp keine Mehrheit. Vordergründig ging es um Finanzfragen. Aber viele fanden, Alice Weidel sei nicht die Richtige, um die AfD in Baden-Württemberg zu führen. Auch Emil Senze, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD im Stuttgarter Landtag, denkt so.
Ich war nur dahingehend kritisch im Landesverband, dass sie die Präsenz, die notwendig ist, so einen starken Landesverband zu führen und wieder in die geordneten Bahnen zu lenken, nicht erbringen konnte. Ganz einfach, weil sie ihre Präsenz im Bundestag gefordert ist. Und dann war es ja noch am Bundesvorstand.
Für beides dürfte Weidel in Zukunft mehr Zeit haben. Denn beim Landesparteitag, voraussichtlich in 2 Wochen, will sie nicht mehr als Baden-Württemberg-Chefin antreten. Ihren Bundestagskollegen Martin Hess wünscht sie sich als Nachfolger. Dem Deutschlandfunk teilt Alice Weidel schriftlich mit.
Mein Ziel war es, die 2 Jahre der Amtszeit zu nutzen, um den Landesverband in ein ruhigeres Fahrwasser zu führen. Mein Plan war nie, über diese Zeit hinaus dem Landesverband vorzustehen.
Zeit hätte Weidel dann auch, um an die Bundesspitze der AfD aufzurücken, als neue Bundesvorsitzende im Duo mit dem verbliebenen Parteichef Tino Chrupalla. Über diese Doppelspitze war immer wieder gemutmaßt worden und im Landesverband war das auch ein offener Wunsch. Weidels Stellvertreter in Baden-Württemberg, Markus Frohnmeier.
Wir sehen ja zum Beispiel, dass Tino Chrupalla und Alice Weidel sehr harmonisch in der Bundestagsfraktion miteinander arbeiten, dass das eine Fraktion ist, die ganz, ganz überwiegend zusammensteht. Und das machen die 2 gut.
Nach langem Schweigen hat Alice Weidel dem Wunsch erstmal eine Absage erteilt. Sie bevorzuge eine Einzelspitze mit Tino Chrupalla, teilt sie dem Deutschlandfunk mit.
Ich halte Tino Chrupalla für einen sehr fähigen Vorsitzenden, den ich in seinem Antreten wieder unterstützen werde. Ich selbst will ebenfalls gestalterisch weiter im Bundesvorstand mitarbeiten und bewerbe mich daher wieder um die Position der Stellvertreterin.
Sollte Chrupalla nicht als einziger Parteichef gewählt werden, es also doch wieder eine Doppelspitze bei der AfD geben, dann will Weidel nicht ausschließen zu kandidieren. Dass es überhaupt eine Einzelspitze bei der AfD geben könnte, das liegt ausgerechnet am Thüringer AfD-Chef Björn Höcke. Er hat in einem Antrag gefordert, auch einer Einzelperson die Führung überlassen zu können. Bisher laut Satzung unmöglich. Höckes Idee findet breiten Anklang auch in Baden-Württemberg.
Ich finde, da hat er aber schon recht. Also wir können mal dazu übergehen, dass die Mitglieder zwischen 1 und 2 Sprecher wählen und darum ist das durchaus ein Antrag, den man unterstützen kann.
Berührungsängste mit dem Rechtsaußen in der AfD hat Frohnmeier nicht. Wie mehr als ein Dutzend der auch heute noch aktiven baden-württembergischen AfD-Politiker hat auch Frohnmeier das Gründungsdokument des heute offiziell aufgelösten Flügels vor 7 Jahren mit unterzeichnet. Björn Höcke hat sich auch selbst ins Spiel gebracht als neuer Bundesparteichef. Frohnmeier reagiert skeptisch.
Ich glaube, dass er in Thüringen großartige Arbeit leistet. Und weil er das tut, wird er auch in Thüringen bleiben.
Die Rechtsaußenpositionen zulassen, aber nicht an der Spitze. Das war auch die Strategie der AfD unter Alice Weidel in Baden-Württemberg. Die Beobachtung durch den Verfassungsschutz hat das nicht verhindert. Wäre ein Björn Höcke im Bundesvorstand, dann wären das für den Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang ausreichende, tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen der AfD. Für Emil Senze irrelevant.
Also es ist ja fast Märchenstunde, wenn ich diese Verfassungsschutzberichte lese.
Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD im Stuttgarter Landtag taucht dort selbst namentlich auf und findet lobende Worte für Höcke und wünscht ihn sich zumindest als Teil des Bundesvorstands.
Er bringt wieder eine Klarheit für das, was wir angetreten sind. Für eine nationalkonservative Aufstellung, eine Partei, die sich an ihre Vergangenheit erinnert, aber auch die Zukunft gestalten kann. Aber so ein bisschen Zug aus Thüringen, die ja gewachsen sind bei der Bundestagswahl, das muss man ja neidlos anerkennen, wäre für die Gesamtpartei förderlich, wenn das Profil stärker zu tragen käme.
Von den rund 80 Delegierten aus Baden-Württemberg ist Senze nicht der einzige erklärte Höcke-Anhänger. Auf Parteitagen sind die früheren Flügelvertreter und Vertreterinnen oft gut und lautstark vertreten. Ob eine Rechtsaußenmehrheit zustande käme, ist ungewiss. Wie immer verläuft die Konfliktlinie mitten durch die AfD. Und zusätzlich auch zwischen Ost und West. Zwischen Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern fährt die Partei mit radikaleren Tönen deutlich bessere Wahlergebnisse ein als im Westen. Emil Senze.
Wir müssen den Graben zwischen Ost und West überwinden. Die sind in sich geschlossener und können natürlich auch stringenter ihre Ziele verfolgen. Die Geschlossenheit bringt die Wahlerfolg.
Aber seit das Thema Geflüchtete nicht mehr ganz oben auf der Agenda steht, wenden sich die Menschen im Westen eher ab. Auch in Baden-Württemberg hat die AfD Wählerstimmen verloren. Der Schlingerkurs in der Pandemie kam nicht an. Zuerst wurde eine zu lasche Pandemiepolitik kritisiert und dann der Versuch, die Querdenkenproteste zu vereinnahmen. Alice Weidel letzten Herbst auf einer selbstorganisierten Kundgebung in Göppingen.
Wir haben allen Grund zu protestieren. Die etablierten Parteien, die Regierung, ebenso wie die sogenannte Opposition, CDU, CSU, ob sie nur Markus Söder oder Olaf Scholz heißen, sie alle haben ihre Wähler. Sie alle haben uns nach Strich und Faden belogen.
Mehr vor Ort sein, direkt mit den Menschen sprechen, das sei nach den Verlusten bei der Bundestagswahl Teil der neuen Strategie im Südwesten, sagt AfD-Vizechef Markus Frohnmeier.
Dass man ein bisschen mehr noch auf die Straße geht, an den Bürger dort findet, finde ich zumindest mehr in Form vom klassischen Straßenwahlkampf statt. Und das ist was, was uns vielleicht der Osten da voraus hat.
Die Südwest-AfD hat, wie die gesamte Partei auch, in den vergangenen Jahren deutlich an Mitgliedern verloren. Mindestens 1.000 allein in Baden-Württemberg, heißt es aus den Reihen der AfD. Und damit steht die Partei in Baden-Württemberg wie auf Bundesebene vor den gleichen großen Problemen. Eine gespaltene Partei, der die Mitglieder weglaufen, und eine umfassende Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Ob Alice Weidel in Riesa in die Fußstapfen von Jörg Meuthen tritt und abermals von Baden-Württemberg heraus versucht wird, die AfD auf Kurs zu bringen, der Bundesparteitag wird es zeigen.
Katharina Thoms über die AfD vor dem Bundesparteitag, der morgen in Riesa beginnt. Übrigens wurde auch die AfD in Niedersachsen vom Verfassungsschutz als Verdachtsobjekt eingestuft. Es gebe Bezüge zu rechtsextremistischen Verbindungen, so steht es im Jahresbericht. Sie den Blaumilchkanal von Ephraim Kishon, eine Satire über Absurditäten im Bürokratie- und Verwaltungsalltag. Da baut irgendjemand einen Kanal mitten durch die Stadt und keiner im Rathaus weiß Bescheid. Alle wollen ihre Ahnungslosigkeit verheimlichen, ein Bautrupp wird aber schließlich hingeschickt, bis der Bürgermeister den Kanal stolz eröffnet und so tut, als sei alles in Ordnung. In Kishons Satire wird wenigstens was getan, könnte man als positives Moment anbringen, denn im wahren Leben scheint sich gerade eine bitterböse Realsatire anzubahnen. Da geht es um behördliches Nichtstun. In vielen Großstädten steigen ja die Mieten immer weiter. Bezahlbarer Wohnraum ist Mangelware. Da könnte man meinen, dass zumindest die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ihren Job erledigt und Wohnungssuchenden hilft. Aber nein, viele Wohnungen der BImA stehen leer. Seit Jahren. Unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder geht dem nach.
Der Grotefendweg im Hamburger Osten ist eine idyllische Gegend. In der ruhigen grünen Wohnstraße reihen sich auch die zweigeschossigen Häuser der BImA, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, aneinander. Roter Backstein, je zwei Wohneinheiten unter einem Dach. Gleicher Grundriss, typische 60er-Jahre-Bauten. Dass viele Wohnungen in seiner Nachbarschaft schon lange leer stehen, kann Anwohner Arne Köhler nicht verstehen.
Es werden immer Sanierungen vorgeschoben als Hauptgrund. Und also meines Wissens nach in den letzten 3 Jahren wurde hier gar nichts saniert, die ganze Straße nicht.
Dabei sei die Nachfrage nach Wohnungen, auch nach denen der BIMA, in seinem Viertel durchaus da.
Hier ist eine Grundschule in der Nähe und die Familien brauchen Wohnungen, Wohnraum. Und ich bin immer geneigt, denen die Adresse der BIMA zu geben und die Telefonnummer. Und ich kenne Leute, die häufiger mal Feedback geben, die wirklich auch aufs Übelste abgewatscht wurden. Also nach dem Motto, nach dem dritten Anruf, bitte lassen Sie uns in Ruhe. Wir wollen nicht vermieten, wir werden nicht vermieten. Und es ist uns völlig egal, wie der Sachstand an Wohnungen in Hamburg ist.
Eine Anfrage bei der BIMA mit Sitz in Bonn ergibt, in der Bundesanstalt mit ihren rund 6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern findet sich niemand, der ein Interview zum Leerstand der BIMA-eigenen Wohnungen geben kann. Fragen werden nur schriftlich beantwortet. Demnach stehen von 270 BIMA-Wohnungen in Hamburg 60 leer. Bundesweit sind es nach Angaben der BIMA sogar 4.900. Bei einem Viertel davon sei ein Mieterwechsel der Grund für einen kurzen Leerstand. Ein Großteil der BIMA-Objekte bleibt aber ungenutzt, weil die Bundesanstalt untätig ist oder Sanierungsmaßnahmen wieder und wieder verschiebt. Deswegen geht dagegen jetzt die Abteilung für Wohnraumschutz des Bezirksamts in Hamburg-Altona vor, erklärt dessen Sprecher Mike Schlink.
Das sollte eigentlich bis zum Jahr 2021 erfolgen. Ist dann allerdings nicht geschehen, deswegen hat das Bezirksamt Anfang dieses Jahres, also im Jahr 2022, noch einmal nachgefragt und ein entsprechendes Verwaltungsverfahren eingeleitet, weil sich die BIMA nicht zurückgemeldet hat.
Diese Rückmeldung wurde mittlerweile nachgeholt. Das Ergebnis, die BIMA hat zusätzlich zu den schon bekannten leerstehenden Wohnungen noch 27 weitere nachgemeldet. Allein in Altona, in einem von 7 Hamburger Bezirken, stehen also 48 Wohnungen leer. Die Linke in der hamburgischen Bürgerschaft wollte es noch genauer wissen. In einer kleinen Anfrage an den Senat hat Heike Sudmann nachgefragt, wie viele Wohneinheiten der BIMA in ganz Hamburg ungenutzt bleiben.
Herausgekommen ist, dass der Senat nicht weiß, wo die BIMA überall Wohnungen hat. Herausgekommen ist, dass 1/5 der Wohnungen leer stehen und die sind nur in einem Bezirk. Und wir wollen, dass der Senat für alle Bezirke sagt, so BIMA, du lieferst uns jetzt Zahlen, ob deine Wohnungen leer stehen oder nicht. Und wenn sie leer stehen, hast du gefälligst tätig zu werden.
Heike Sudmann kann nicht verstehen, wieso es so kompliziert ist, umfassende Antworten auf ihre kleine Anfrage zu bekommen. Immerhin arbeitet bei der BIMA ein gut bekannter Hamburger an entscheidender Stelle.
Der Senat sollte doch einen kurzen Dienstweg zur BIMA haben. Nicht nur, weil der ehemalige Staatsrat Herr Krupp der Chef der BIMA ist, sondern einfach, weil es eine öffentliche Behörde ist. Und wenn eine öffentliche Behörde der anderen das nicht sagen kann, das wäre schon sehr erstaunlich.
Hamburg hat ein Druckmittel gegenüber Vermietern, die ihre Wohnungen leer stehen lassen und sich um Sanierungen nicht kümmern. Auch wenn die Vermieterin eine Bundesanstalt ist. Im Wohnraumschutzgesetz ist geregelt, dass pro unbewohnter Wohnung, die nicht innerhalb von 4 Monaten gemeldet wird, ein Bußgeld von 300 € fällig wird.
Es gibt nette Eskalationsstufen. Es gibt erstmal Geldstrafen und es kann bis dahin gehen, dass die Stadt als Treuhänderin eintritt. Das wäre wirklich ein Gag, könnte man schon fast sagen, und zwar ein schlechter Gag. Weil wenn eine staatliche Hand die andere staatliche Hand quasi verwalten muss, das zeigt, da ist echt was am Schieflaufen.
Diese allerletzte Eskalationsstufe liegt aber noch in weiter Ferne und im Altonaer Bezirksamt geht niemand davon aus, dass es so weit kommen wird. Bislang gibt es in Hamburg nur einige wenige Fälle, in denen leerstehende Wohnungen von Treuhändern verwaltet wurden. Soweit wird der Streit mit der BIMA nicht eskalieren und trotzdem müsse sich die Bundesanstalt fragen lassen, warum sie jahrelang nichts gegen den Leerstand ihrer Immobilien getan hat, findet Rolf Bosse vom Mieterverein zu Hamburg.
Wir haben mit der BIMA eigentlich ein staatliches Unternehmen, das die Aufgaben des Staates, Daseinsfürsorge, eben betreiben soll und sich eben nicht benehmen soll wie ein Finanzinvestor, der ein Gebäude leerzieht, um es dann lukrativ zu sanieren und teuer weiterzuverkaufen. Aber das in Ansätzen macht die BIMA ja.
Schriftlich teilt die BIMA dazu mit, Anders als früher würden bis auf wenige Ausnahmen keine Wohnungen mehr verkauft. Fast alle Mieteinnahmen würden in die Sanierung ihrer Immobilien fließen. Wenn das zutrifft, wäre das eine Abkehr von der bis 2018 verfolgten BIMA-Strategie, die vorher mit Wohnungsverkäufen Einnahmen in Milliardenhöhe erzielt hatte. Offen bleibt, warum es so schwer ist, an zuverlässige Angaben zum BIMA-Leerstand in allen Hamburger Bezirken zu kommen, kritisiert Rolf Bosse vom Mieterverein.
Druck ausüben können die Bezirke selbst über ihre Wohnraumschutzstellen. Letztlich kann natürlich auch der Senat politischen Druck ausüben. Wir haben ja wohl Kontakte nach Berlin rüber. All das wird offenbar viel zu wenig gemacht.
Druck könnte auch die für die BIMA zuständige Aufsichtsbehörde ausüben, das von FDP-Chef Christian Lindner geführte Bundesfinanzministerium. Der Leerstand ihrer Wohnungen im Grotefendweg wird nach Angaben der BIMA bald angegangen. In den kommenden Monaten soll dort die Sanierung starten. Mitte nächsten Jahres könnten dann die ersten Mieterinnen und Mieter wieder einziehen.
Wir sind gespannt. Unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder über behördlich organisierten Wohnungsleerstand. Im Namen des Volkes, der Bundesgerichtshof hat gesprochen. Die sogenannte Judensau darf bleiben. Es geht um ein Steinrelief an der Wittenberger Stadtkirche, das eine Sau zeigt, die zwei Juden säugt und ein Dritter schaut ihr in das Hinterteil. Keine Frage ist, dass das Juden noch heute beleidigt. Aber das Gericht sagt, da es Hinweistafeln mit Erklärungen gebe, sei das Relief ein Mahnmal. An so einigen Kirchen oder auch an alten Burgen kann man so eine Judensau noch finden, in Regensburg oder auch zum Beispiel in Erfurt. Und an Deutschlands berühmtester Domkirche in Köln findet man diese antisemitischen Artefakte auch und drinnen sogar noch mehr. Meine Kollegin Ina Rotscheid hat sie sich zeigen lassen und auch mehr über die Diskussion darum erfahren.
Matthias Demel öffnet das mächtige Eisentor zum Raum hinter dem Hauptaltar des Kölner Domes, wo sich vier lange Sitzreihen aus massivem Eichenholz gegenüberstehen.
Ja, wir befinden uns jetzt im Binnenchor des Kölner Domes aus der Zeit etwa um 1310. Das größte mittelalterliche Chorgestühl, das in Deutschland erhalten geblieben ist.
Demel ist Kunsthistoriker im Dombauarchiv und Sprecher der Dombauhütte, die sich um die Instandhaltung des mächtigen Gotteshauses kümmert. Gezielt führt er zum Chorgestühl mit hunderten von kleinen Schnitzereien und deutet auf die Figuren. Sie tragen spitze Hüte auf dem Kopf, sogenannte Judenhüte, die Juden im Mittelalter als Erkennungszeichen tragen mussten.
Der eine Jude hält ein Mutterschwein hoch, während ein anderer es füttert und ein dritter kniet am Boden und saugt an einer Zitze. Dargestellt ist das Laster der Todsünde, der Unmäßigkeit. Was natürlich noch besonders perfide ist, dass das Schwein natürlich im Judentum als ein unreines Tier gilt. Das ist natürlich eine äußerst diffamierende und beleidigende Darstellung.
Eine sogenannte Judensau, wie sie heute noch an und in rund 30 Kirchen und Profanbauten im deutschsprachigen Raum gibt, Zeugnisse einer jahrhundertealten kirchlichen Judenfeindschaft. Am Kölner Dom sind bislang 10 antijüdische Artefakte bekannt, manche offen diffamierend wie die Judensau, bei anderen muss man genauer hinschauen, zum Beispiel am Herzstück des Domes, dem Dreikönigsschrein.
Das Problem ist, dass es sehr beengt ist, um an die Rückseite zu kommen.
Matthias Demel schiebt sich in einen Spalt zwischen dem Sockel des Schreines und einem Eisentor. Von dort aus kann man die Rückseite sehen, wo kleine goldene Figuren die Kreuzigung Christi durch römische Soldaten abbilden.
Bei der Darstellung Christi an der Geißelsäule sind die Henkersknechte eindeutig als Juden gekennzeichnet, dadurch, dass sie einen Judenhut tragen. Und damit wird der alte Vorwurf des Christusmordes erhoben und die Juden diffamiert, sie hätten Christus umgebracht, was natürlich so nicht den historischen Tatsachen entspricht.
Unter den Judenhüten lugen verzerrte Fratzen mit einem hämischen Grinsen hervor. Jahrhundertealte Stereotype, wie sie später auch in den Hetzschriften der NS-Propaganda auftauchten, sagt der Kunsthistoriker Demel.
Etwa stark betonte Nasen, große Lippen. Das heißt, hier spielen Elemente hinein, die man später vom Antisemitismus kennt und woran man eben sieht, dass der Antijudaismus des Mittelalters und der Kirche auch eine ganz wichtige Quelle für den rassistischen Antisemitismus der Neuzeit gewesen ist.
Besonders pikant, die antijüdischen Darstellungen im und am Kölner Dom stammen nicht alle aus dem Mittelalter. Die jüngste ist aus dem Jahr 1968. Doch bis in die späten 1980er Jahre war das für das Domkapitel kein Thema. Und als 2002 der Aktionskünstler Wolfram Kastner auf dem Domvorplatz protestierte und die Entfernung der Judensau oder doch zumindest die Anbringung von Hinweisschildern forderte, sagte die damalige Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner im WDR:
Wir bringen ja prinzipiell im Dom keine Schilder an. Das ist kein Museum, sondern das ist ein Gotteshaus.
Es brauchte noch viele Jahre, bis man dieses Thema wirklich anging. 2016 bildete sich auf Initiative der Kölnischen Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit eine Arbeitsgruppe, die sich mit der Aufarbeitung dieses dunklen Erbes beschäftigte. Seitdem gab es spezielle Führungen durch den Dom, eine Ausstellung und Infomaterial zu dem Thema. In der jüdischen Gemeinde in Köln ringt man noch um eine gemeinsame Position zu diesen Schmähdarstellungen. Auch dort gibt es Stimmen, die sie lieber abmontiert und eingelagert sehen. Andere hingegen argumentieren, damit mache man Geschichte nicht ungeschehen. Ähnlich sagte das auch Dombaumeister Peter Füssenich im vergangenen Jahr.
Wir glauben, dass die Diskussion einfach stattfinden muss. Die Geschichte wird nicht dadurch bereinigt, dass man die originalen Kunstwerke an Ort und Stelle entfernt. Ich glaube, diese antijüdischen und sehr schmähenden Darstellungen müssen als Grund einer Auseinandersetzung dienen. Und sie sind eigentlich ein ständiges Mahnmal für uns.
Aktuell gibt es Pläne für ein eigens geschaffenes Kunstwerk, das die kritische Auseinandersetzung mit dem christlichen Antijudaismus thematisieren soll. Über das Wie und Wo wird derzeit noch beraten, doch es soll im Dom stehen. So viel steht fest. Das wäre ein Novum, das es so in Deutschland noch nicht gibt.
Ina Rotscheid über antijüdische Artefakte am und im Kölner Dom. Das war das DLF-Magazin für heute. Die Themen hat für Sie Barbara Roth ausgesucht. Mein Name ist Irene Geuer und wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.